große Tragödie. Eine so große Tragödie, dass ein Mann am Boden liegt und weint. Und im Laufe der Zeit schreibt er einen Song, ein Lied, das weltberühmt wurde. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Würdest du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Wäre es dasselbe, wenn ich dich im Himmel sehen würde? Der Song heißt Tears in Heaven und ist von Eric Clapton. Und er hat diesen Song geschrieben, ist übrigens auch einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste Song seiner Karriere. Den hat er geschrieben nach 9 Monaten, nachdem sein Sohn, der 4-jährige Connor, aus einem Fenster gestürzt ist. 53 Stockwerke runter auf dem Boden. Das Fenster war offen. Es gab Reinigungsarbeiten und das Fenster war wirklich bodentief und irgendjemand hat es aufgemacht, damit mal Luft reinkommt. Und in einen unbedachten Moment, in einem Moment, wo niemand kurz nach diesem kleinen 4-Jährigen guckte, ging er zum Fenster und stürzte runter. In der ersten Strophe fragt er, also Eric Clapton, ob sein Sohn ihn im Himmel wiedererkennen würde. Und im weiteren Verlauf des Liedes formuliert er die Gewissheit, dass im Himmel Frieden herrsche und es keine Tränen mehr geben würde. Beyond the door there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Hinter der Tür, es herrscht Frieden, da bin ich mir sicher und ich weiß, dass es keine Tränen im Himmel mehr geben wird. Immer wieder werden wir mit Tod konfrontiert. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal so mit diesem Tod konfrontiert worden ist, der mir ins Mark gegangen ist. Mein Großvater ist schon, als ich jung war, gestorben. Das ist mir nicht so nah gegangen. Ich war 6 Jahre alt. Ich habe es nicht verstanden. Erst als ich ein junger Erwachsener gewesen bin, so ungefähr mit 20, 21 Jahren, ich habe meinen Zivildienst begonnen im Krankenhaus, in der Endoskopie gearbeitet. Und da kam ein Fall rein, eine junge Frau mit einer Magenblutung. Ihr ging es eigentlich ganz gut. Und dann ging es zur Untersuchung. Man hat den Schlauch in ihren Magen gelegt und man hat die Blutungsquelle gefunden. Und der Oberarzt, der das gemacht hat, der hatte mir dann erzählt, mir kleinen Zivildienstleistenden, ich mache jetzt eine kontrollierte Blutung. Weil wenn das unkontrolliert irgendwann passieren sollte, dass es wieder anfängt zu bluten, kommen wir zu spät. Das heißt, er hat diese kleine Stelle im Magen aufgemacht und dann schoss das Blut raus. Und er hat versucht, das Blut zu stillen. Und es floss und floss. Und ich stand einfach nur daneben, am Fuß des Bettes, und ich sah, wie bleich die Füße wurden. Und dann kam ein nächster Oberarzt rein, fing an zu telefonieren. Plötzlich standen da um dem Bett 6 oder 7 Ärzte und rangen um das Leben dieser einen Frau. Und ich stand daneben und war ohnmächtig. Ich konnte nichts tun. Ich sah nur, wie dieser Mensch immer bleicher wurde. Blutkonserven wurden angeschlossen und ihr verabreicht. Und mir ging das so nah, Ich konnte 3-4 Tage nicht an irgendwas anderes denken. Und ich war konfrontiert mit dem Tod. Die Frau hat diese Untersuchung überlebt. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist mit ihr. Aber die Blutung wurde gestillt und sie ging auf die Intensivstation. Aber das ist mir so nah gegangen, dass es mich tagelang beschäftigt hat. Wir alle sind konfrontiert mit Tod. Und wir brauchen einen Umgang damit. Es gehört zum Leben und tut doch immer wieder weh. Geliebte Menschen werden plötzlich krank und sie sterben. Oder ein Unglück reißt sie uns fort. Menschen werden älter und älter und irgendwann hat ihr Körper keine Lebenskraft mehr, sodass sie sterben. Und diese Menschen fehlen uns. Sie fehlen mir. Und umso älter ich werde, desto mehr Menschen werden es. Menschen, die mir fehlen. Wir alle haben jemanden verloren. Einen Angehörigen, jemanden aus der Familie, Freunde, Bekannte oder jemanden aus der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester im Glauben. Und wir merken, das Leben ist flüchtig. Es ist endlich. Und dieser Sonntag erinnert uns daran. Er erinnert uns daran, dass es irgendwann ein Ende gibt. Was kann man da sagen? Wir suchen Trost und Hoffnung in der Heiligen Schrift. Es ist aber nicht nur der Totensonntag, sondern, so hat es Hartmut auch gesagt, es ist Ewigkeitssonntag. Denn es gibt Zukunft. Der Tod und das Leben sind in Gottes Hand. Wie diese Zukunft aussehen wird, wissen wir nicht genau. Gott gibt uns aber Zusagen in der Bibel, die uns in die Ewigkeit schauen lassen. Ein Leben nach dem leiblichen Tod. Ein Leben in der Ewigkeit. Und so überliefert der Apostel Johannes in seinem Evangelium ein Jesu-Wort. Das ist ein Wort, was die Perikopenordnung uns für diesen Sonntag vorschlägt. Und so heißt es im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 37 bis 40. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen zu tun, der mich gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Und es ist nicht der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Worte von Jesus, Worte, die seinen Nachfolgern, Worte, die uns heute Trost und Hoffnung geben sollen. Eigentlich spricht Jesus gerade zu einer Menschenmenge. Ein Tag zuvor ist nämlich etwas Unglaubliches passiert. Im Norden am See Genezareth sind viele, viele Menschen versammelt. Eine große Volksmasse. Und wir kennen vielleicht diese Überschrift, das Wunder der Speisung von den 5000. Und man muss dabei sagen, es waren nicht 5000 Menschen, sondern es waren 5000 Männer. Und Frauen und Kinder wurden damals nicht mitgezählt. Also muss man da noch ein bisschen mehr draufpacken. Es waren vielleicht 10.000. Es waren vielleicht 15.000, wenn jeder Mann seine Familie mitgebracht hat. Und Jesus gab ihnen Brot zu essen. Ein Wunder ist passiert. Dann wurde es Abend, es wurde Nacht
Und Jesus und seine Jünger, die haben sich dann still und heimlich aus dem Staub gemacht. Sie fahren mit ihrem Boot ein paar Kilometer weiter an der Küste entlang, Richtung Osten, und sind jetzt von der Menschenmenge erstmal getrennt. Am nächsten Morgen, die Menschenmenge ist immer noch an dem einen Platz, sie stehen auf und ich stelle es mir so vor, sie plaudern erstmal miteinander, was sie am gestrigen Tag erlebt haben, dieses große Wunder der Speisung der 5000 Männer oder vielleicht sogar noch 15.000 Menschen insgesamt. Und dann bemerken sie, huch, er ist weg. Jesus ist weg. Er ist gar nicht mehr da. Und dann sagen einige Menschen wahrscheinlich, wir haben ihn noch gesehen, wie er weggegangen ist. Wir haben gesehen, wie seine Jünger mit dem Boot weggefahren sind. Und sie sind hinterher, einige wahrscheinlich zu Fuß und einige mit dem Boot hinterher. Und sie holten Jesus und seine Jünger ein. Und dann beginnt ein Dialog. Ein Dialog mit den Menschen. Und das Thema ist das ewige Leben und wie man dieses ewige Leben bekommt. An dieser Stelle verstehen die Menschen die Tiefe seiner Worte noch nicht. Sie sind so tief, dass sie das gar nicht erfassen können. In Vers 37, was auch die Jahreslosung von diesem Kalenderjahr ist, heißt es, dass er eine offene Tür hat, dass er niemanden hinausstoßen wird. Ja, ich sehe diese offene Tür vor mir. Jetzt am Samstag, gestern, hatten wir Roots. Roots ist unser Gemeindeunterricht und wir hatten das Thema Bilder von Jesus. Und ich habe einige Bilder auf dem Boden hingelegt. Da war ein Notausgang, da war ein denkender Mensch, da war eine Kerze und so weiter. Es waren viele, viele Bilder. Und ein Bild war eine offene Tür. Eine offene Tür. Und durch den Spalt drang helles, grelles Licht durch. Und dieses Bild wurde am meisten von den Jugendlichen genommen. Jesus, die offene Tür. Jesus, das Licht der Welt. Als ich meine Fragen gestellt habe, wer ist Jesus für dich? Was glaubst du, welches Bild drückt am meisten aus, wer Jesus ist? Irgendeiner hat immer dieses Bild genommen. Und so sehe ich auch für mich Jesus die offene Tür. Er macht über sich selber hier eine Aussage. Er stößt niemanden weg, sondern er steht mit offenen Armen da. Und er sagt es letztendlich auch über seinen Vater aus, Gott den Vater. Und er beschreibt, dass dieser Gott Vater ein Ziel hat. Das Ziel ist es, dass alle Menschen dieses ewige Leben haben. Jesus ist nur auf die Welt gekommen, um Gottes Willen zu tun. Er ist auf die Welt gekommen, damit keiner verloren gehen würde. Er hat keine verschlossene Tür für niemanden. Interessant ist das griechische Wort, was hier Johannes verwendet. Apoleso heißt es, verlieren. Und wir müssen diesen kleinen Teil, diese kleine Passage im ganzen Kontext des Kapitel 6 des Johannesevangeliums sehen. Und dieses Wort kommt mehrmals vor. Vorher schon zweimal. Bei der Speisung der 5000, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, sie sollen die Krümel, alle Krümel aufsammeln. Es soll kein einziger Krümel verloren gehen. An einer weiteren Stelle, kurz vor unserer Passage, benutzt Jesus das Wort ebenfalls. Er spricht zu der Menschenmenge und diesmal bedeutet es vergänglich. In Vers 27 sagt er, kümmert euch nicht um das vergängliche Brot, sondern um das ewige Leben. Also das vergängliche Brot, das, was verloren gehen kann, darum sollen wir uns nicht kümmern. Und dann kommen wir zu unserem, der mir gegeben hat, auch nicht einen verliere. Liebe Geschwister, wir sind die Krümel und wir werden eingesammelt. Jesus möchte niemanden verlieren. Und dieses Wort gibt mir Hoffnung. Und Jesus wiederholt sich am Schluss, das ewige Leben haben. Bei Johannes muss man alles im Kontext sehen. Die Wunder stehen nicht für sich. Wunder haben einen zeichenhaften Charakter. Also es geht nicht einfach nur um das Wunder, also um die Speisung der 5000. Bei Markus geht es oft so, dass es einfach nur die Bestätigung dafür ist, dass Jesus der Messias ist. Aber bei Johannes geht es tiefer. Jedes Wunder, was im Johannesevangelium gemacht wird von Jesus, soll etwas aussagen über Jesus. Es ist nicht nur eine Bestätigung von Jesus, sondern es soll etwas verdeutlichen. Es geht nicht darum, dass Jesus da in einer konkreten Situation einfach nur ein Wunder bewirkt, sondern diese Wunder wollen immer auf etwas Höheres, auf etwas Wichtigeres, auf etwas Wesentlicheres hinweisen. Sie sind ein irdisches Zeichen für eine geistliche Wahrheit. Jesus erklärte, wie ein Mensch zur Familie der Erlösten dazukommen kann. Gottes Wille ist es, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben haben wird. Den Sohn sehen bedeutet hier nicht, ihn mit unseren irdischen Augen zu sehen, sondern mit den Augen des Glaubens zu sehen. Man muss sehen, also erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und er der Retter der Welt ist. Sehen und erkennen bedeutet, anfangen zu glauben. Jesus nutzt dafür die Bildsprache, man muss das Brot des Lebens essen. Das bedeutet, dass der Mensch den Herrn Jesus Christus durch einen Glaubensakt als seinen persönlichen Heiland annehmen muss. Und alle, die das tun, erhalten ewiges Leben als sofortiges Eigentum, ohne irgendwelche Abstriche. Es ist eine Zusicherung, die Gott uns hier gibt, dass sie am letzten Tag auferstehen werden. Sie werden das Leben, das ewige Leben empfangen. Und Glauben ist eine neue Perspektive. Es ist ein tiefes Vertrauen auf Gott und die Abhängigkeit von ihm. Wenn wir von ewigem Leben jetzt sprechen, schwingt natürlich der Tod als Kontrast immer mit. Mit dem Tod ist nicht das Sterben gemeint, sondern jenes Nichts, gar nichts, in das wir dann eintreten, wenn wir gestorben sind und aus dieser Welt verschwinden. Materie verschwindet wie in ein schwarzes Loch, mitten unter sichtbaren Sternen, ohne dass irgendwelche Informationen nach außen treten. Unsere liebsten Menschen sind unerreichbar nun für uns geworden. Wir haben keinen Kontakt mehr. Aber dieser Bibeltext gibt mir Trost, weil er nochmal aussagt, Gottes Wille ist, keiner soll vergehen. Und für den christlichen Glauben heißt das, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass an der Schwelle vom Sterben und Tod Gott steht und uns in seine Arme schließt. Dass unsere verstorbenen Angehörigen nicht verloren sind, sondern geborgen bleiben in Gott. Wer dieses Leben bei Gott haben will, der muss es annehmen. Er muss Jesus Christus annehmen. Ja, er muss das Brot des Lebens essen. Es bedeutet also ewiges Leben haben, wenn man dieses Brot isst. Natürlich ist es schwer, von Menschen Abschied zu nehmen. Aber der Gedanke, dass sie bei Gott sind, der beruhigt mich. Die Trauer ist da, aber die Trauer wird ausgehalten. Als meine Großeltern, zuerst mein Großvater mütterlicherseits gestorben ist, vor mehreren Jahren, da weiß ich, er war ein frommer Mann. Und mein Opa, der wurde dement, er wurde immer schwächer, hat abgebaut, er war dann irgendwann bettlägerig und dann auch irgendwann gar nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er konnte gar nicht mehr kommunizieren, er lag nur noch da, wurde künstlich ernährt. Und als Familie, seine Kinder, also meine Mutter und ihre Geschwister und alle Angehörigen, wir waren froh. Wir waren froh, dass unser also mein Großvater, mein Opa beim Herrn ist und dass er dort geborgen ist. Als meine Oma gestorben war, da war sie sehr schwach geworden. Sie ist 92 Jahre alt geworden und vor 2 Jahren gestorben. Und der Körper machte in diesem Alter irgendwann nicht mehr mit. Und auch da waren wir als Familie froh, dass sie in Gottes Hand einfach geborgen ist. Ich fand es auch rührend am Freitag. Viele von euch waren bei der Beerdigung von Nelly. Und ich fand es sehr herzrührend, wie die Familie immer wieder ausgedrückt hat, dass sie dankbar dafür sind und dass sie sich darüber freuen können, dass Nelly nun bei Gott, dem himmlischen Vater, ist. Dieser Glaube hat eine Kraft, weil in diesem Glauben eine Hoffnung ist und eine Hoffnung sich entfaltet. Und doch muss ich ehrlich gestehen, es gibt bei Menschen, da habe ich ein unwohles Gefühl. Meine Großmutter väterlicherseits, die wollte von Jesus nichts wissen. Sie ist auch vor mehreren Jahren schon gestorben und als sie gestorben ist, da waren wir umso mehr traurig. Denn wir wussten nicht, ist sie eigentlich im Himmel. Sie hatte eine Seebestattung und wir standen da auf dem Boot und keiner von uns wusste, hat sie im letzten Augenblick vielleicht doch noch mal darüber nachgedacht? Hat sie darüber nachgedacht, um mal zu Jesus zu kommen? Und diese Begegnung mit dem Tod, die hinterlässt Spuren, Wunden und Narben. Das sind Narben in der Seele und die tun weh und die schmerzen. Und ich weiß, das ist eigentlich nicht Gottes Wille gewesen. Es ist nicht Gottes Wille gewesen. Und deswegen bin ich umso froher für die Menschen, wo ich weiß, wo sie jetzt sind. Und auch diese Situation mit meiner Großmutter, aber auch dieser Bibeltext motivieren mich. Das, was wir im Glauben schon empfangen haben, sollen wir für uns nicht einfach behalten. Wir sollen es nicht einfach hier in dieser Gemeinde hinter verschlossenen Tür halten. Von diesem Brot sollen viele essen. Springen wir noch einmal zur Erzählung von der Speisung der 5000 zurück. Eine große, hungrige Menschenmenge steht vor Jesus und seinen Jüngern. Und die Jünger würden die vielen Menschen gerne wegschicken. Jesus lässt es aber nicht zu. Er stößt niemanden weg, der zu ihm kommt. Und er fordert die Jünger auf, gebt ihnen doch zu essen. Es ist, so könnte man vielleicht sagen, eine andere Formulierung des Missionsbefehls, der auch im Matthäusevangelium 28 überliefert worden ist. Wir sind nicht selbst das Brot, aber wir können Brot verteilen. Wir können von Jesus erzählen. Wir können in seinem Auftrag Menschen wertschätzen und sein Evangelium übermitteln. Wir können zu den Menschen gehen, die schwach sind. So wie Jesus selber auf Menschen zugegangen ist, die schwach gewesen sind. Jesus fordert seine Jünger auf, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts, kein einziger Krümel umkommt, kein einziger Krümel verloren geht. Manchmal fühle ich mich ja selbst als Krümel, der aufgesammelt werden muss. Und hier muss ich mich trotzdem manchmal wieder in die Verantwortung ziehen lassen, das nicht aus den Augen zu verlieren, dass es Menschen gibt, die auch noch einmal eine Einladung von Gott brauchen, so dass ich Brotsamen aufsammle im Auftrag von Gott, damit kein Samen, kein Brotsamen, kein Krümel verloren geht. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie von den Toten erwecken. Unsere Verstorbenen sind auf ewig bei Gott, so glauben wir. Das ist unsere christliche Hoffnung. Deshalb finde ich auch die Aufschrift, hier ruht in Gott, ... Das manchmal auf Kreuzen auf den Friedhöfen steht, ganz tröstlich. Hier ruht jemand in Gott. Hier ist jemand in Gottes ewige Welt geborgen. Ich brauche dann diese Person nicht mehr festzuhalten. Ich kann mich meinem Leben und dem, was vor mir liegt, wieder mehr zuwenden. Die Vorstellung, dass unsere Verstorbenen in Gott ruhen, beruhigt mich. Und auch, wenn ich nicht weiß, wie das ewige Leben konkret aussieht. Und das muss ich auch nicht. Ich weiß nur, man findet Ruhe und Frieden. Es ist mehr als nur ein Schlafen. Es ist Geborgenheit sein. Geborgen sein bei Gott und eine neue Lebendigkeit da auch zu bekommen. Auch wenn wir sie vielleicht nicht wirklich beschreiben können. Der Glaube hat eine verändernde Kraft. Unser Leben besteht ja nicht darin, dass wir ständig die Vergangenheit wiederholen. Die besten Jahre liegen nicht immer nur hinter uns. Dieser Glaube verändert mich und auch meinen Alltag. Er hilft mir, mit Abschied umzugehen und mit allem, was ich im Leben nicht festhalten und nicht ändern kann, dann umzugehen. Dieser Glaube macht mich mutig, er hilft mir und er wird auch dir helfen, so glaube ich. Und so steht für mich wieder am Ende, es wird keine Träne im Himmel geben. Und wir werden all unsere Geschwister im Glauben wiedersehen, bei Gott. Und auch wir werden dort Ruhe und Frieden finden. Amen.